Ja, ist jemand da, der schon 60 Jahre im Glauben steht? 60 Jahre? 60 Jahre mit Jesus unterwegs? Okay. Ja, wenn man so schaut, oder, ist ja die Frage dann, wenn man über reife Christen nachdenkt, wie reift man denn, oder was braucht es, damit etwas allgemein, wie eine Banane zum Beispiel, reift? Was ist nötig für Reife?
Zeit.
Optimale Umgebung. Dass es nicht fällt, bevor es reift.
Wärme.
Es braucht gewisse Faktoren. Ich würde sagen, das Entscheidendste ist Zeit. Oder alles andere kann man ein wenig manipulieren. Mit mehr Kälte kann man es unterbrechen. Mit Wärme kann man es forcieren. Aber Zeit kann man nicht ändern. Zeit ist immer einfach Zeit. Es braucht Zeit. Es macht nicht von heute auf morgen, zack, und du bist reif. Das ist vielleicht ein kleines Problem, oder wenn wir so Biografien lesen. Dann lesen wir zum Beispiel von einem Mann, der hatte viele Kinder zu versorgen und er hatte nichts zu essen für die Kinder und er betete und als er Amen sagte, hörte er die Glocke draußen und jemand brachte für alle seine Kinder Essen. Und dann denken wir, ja, das müsste bei uns eigentlich auch so sein. Warum habe ich nicht solch einen Glauben? Und die Antwort ist einfach, ja, es braucht Zeit. Und wenn wir uns vergleichen mit den Christen, die in den Biografien ja immer nur die Herrlichkeitsgeschichten erzählen, die Geschichten, in denen sie siegreich waren, dann sieht unser Christsein immer mies aus. Aber die Realität ist ja, das habe ich auch schon versucht zu erklären in vorgängigen Predigen, dass es mal rauf geht und mal runter geht und dass das genau unser Christsein auch prägt und festigt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, damals, als diese Texte geschrieben wurden, in biblischen Zeiten, also in biblischen Zeiten im Neuen Testament, da wurden die Leute gar nicht so alt, wie wir uns das manchmal vorstellen. Bis ins Mittelalter übrigens wurden die Leute nicht so alt, wie wir das uns heute vorstellen. Natürlich kennt man diese Leute, die 600, 700, 800 Jahre alt wurden. Aber ich rede jetzt von Jesu Zeit. Und dass Jesus Christus so mit rund 33 gestorben ist, ist gar nicht so absonderlich. Weil viele Leute in der damaligen Zeit, die wurden etwas so zwischen 30 und 40. Älter wurde man nur, wenn man sehr viel Geld hatte, sehr viel Einfluss hatte, wenn man sich Ärzte leisten konnte, gute Nahrung leisten konnte und vielleicht auch ein Haus, das nicht dauernd, wo es einem nicht dauernd durchzog. Also diese Situation mit reif und alt oder Ältesten ist eigentlich immer so ab 30 zu denken. So eine kleine Seitbemerkung, Nebenbemerkung. Im Judentum hat man das Hohelied den jungen Männern erst zu lesen gegeben, als sie etwa 30 waren. Einfach weil sie es vorher vermutlich nicht verstanden hatten, was dort steht. Einfach so nebenbei, könnt ihr euch selbst was denken, die das Hohelied kennen, die können das vielleicht nachvollziehen. Alle anderen, die können es ja mal lesen, ihr dürft jetzt ja, wir sind ja nicht der jüdische Gemeinde. Also 30. Und jetzt lesen wir über diese Männer. Ich schreibe euch Väter, und ich habe es hier ein bisschen hervorgehoben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und unten das Fettgedruckte, ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich möchte mit einem Irrglauben aufräumen. Ich habe keine Ahnung, wer diesen Kabis. Ich bin gespannt, wie das übersetzt wird nachher. Wer diese Kacke eigentlich eingeführt hat, wenn das irgendjemand weiß, das muss ein unglaublich mächtiger, starker, großer, angesehener Pastor gewesen sein, weil viele Leute das scheinbar glauben. Wenn irgendjemand weiß, woher das kommt, das, was ich euch jetzt dann erkläre, dann kommt nachher auf mich zu. Ich, kleiner Wurm, sage, das ist wirklich etwas vom Dümmsten, was ich hier gehört habe. Also, man sagt manchmal, der weiteste Weg ist der Weg zwischen Hirn und Herz. Und dann sagt man, ich habe es im Kopf, aber ich habe es noch nicht im Herzen. Ich möchte euch eindringlich bitten, sagt das nicht mehr. Weil es schlichtweg Gott nicht interessiert. Das ist so eine Teilung, die können wir nur machen, wenn wir nicht biblisch denken. Denn das biblische Denken reißt Herz und Kopf nicht auseinander. Das machen nur wir heute, weil wir so ein bisschen griechisch geprägt sind. Das griechische Denken sieht uns als Mensch. Und was nicht in deinem Herzen ist, das ist nirgends. Warum ist das so? Eine ganz einfache Erklärungsversuch. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch selbst mal ein bisschen beobachtet und prüft. Das ist nicht so einfach, aber vielleicht die Feinfühligen, die kriegen das sicher hin. Wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Also ich sage mal, wenn es darum geht, die Entscheidung zu treffen, möchte ich die Gemeinde unterstützen und beim Kerzenziehen mitarbeiten, dann treffen wir eine Entscheidung. Und die Entscheidung, die wir treffen, die findet hier statt. Und wenn wir entschieden haben, das ist nur eine, ich weiß nicht, ob es eine Millisekunde ist, das geht unglaublich schnell, dann fängt an, unser Kopf zu erklären, warum wir so entschieden haben. Könnt ihr mal beobachten. Viele Dinge, wir sagen dann, wir haben aus dem Bauch heraus entschieden. Auch so ähnlich, oder? Aus diesem Bereich. Unser Körper entscheidet, unser Inneres entscheidet. Wir entscheiden und nachher ratifizieren wir das, was wir entschieden haben, durch gute Argumente. Und sagen, darum kann ich nicht, weil ich so viel habe gerade im Moment. Und darum ist es so ein Blödsinn, wenn wir sagen, diese Trennung zwischen Herz und Kopf. Ich habe vor vielen, 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 vielen Jahren, ich weiß gar nicht, ob ich es fertig gelesen habe, dieses bekannte Buch von diesem Mann gelesen, dessen Namen ich kaum aussprechen kann. Und das Beste in diesem Buch für mich persönlich ist dieser Satz. Man sieht nur mit dem Herzen. Oder man erkennt und versteht und begreift eigentlich nur hier drin. Wenn man es hier nicht begreift, dann ist es nirgends. Dann hat es auch in der Regel keine Auswirkung auf unser Leben. Wir sind zutiefst alle Herzensmenschen. Und darum heißt es in diesem Text, ihr habt erkannt, nicht ihr wisst. Nicht man kann euer Wissen abrufen und ihr könnt alle Dinge richtig sagen, sondern es heißt, ihr habt erkannt. Das biblische Wort erkennen meint eigentlich die Vereinigung von Mann und Frau im Geschlechtsverkehr. Dieses tiefste, innigste Verbundensein mit jemand anderem. Genau so erkennen wir Gott. Auf die tiefste, innigste Art und Weise. Darum kommt auch dieses Bild an. Jesus, der Bräutigam, seine Kirche, die Gemeinde als Braut. Verbunden, innigst verbunden. Nicht im Kopf verbunden. Nicht, wir wissen, ja, Jesus hat das gemacht und das und das und dann hat es Auswirkungen auf mein Leben, sondern wir werden getroffen in unserem Herzen, wenn wir beginnen zu glauben. Und wir verstehen plötzlich, erkennen, das ist ja wahr. Christus hat die Schuld wirklich getragen. Und ich habe wirklich durch den Heiligen Geist neues Leben empfangen. Man kann das alles auch theoretisch wissen. Und ich habe auch schon Leute getroffen, die haben das alles theoretisch gewusst, aber ich habe noch selten jemanden getroffen, der ein Leben lang so einen Glauben durchgehalten hat. Über Jesus Christus heißt es, dass der ewige Gott sich in Christus zu erkennen gegeben hat. Wir erkennen die Liebe Gottes, wir begreifen die Liebe Gottes, das Geheimnis Gottes in Jesus Christus. Es ist etwas Mystisches eigentlich, das ist etwas Geheimnisvolles. Und darum ist es so schwierig, oder? Ich mache ja immer mal wieder, ich gebe alles, um auch Teenager im Glauben anzuleiten. Und ich merke, ja, man kann alles lernen, oder? Ich könnte mit ihnen jedes Mal im Unterricht 25 Blätter ausfüllen und sie ihnen mit nach Hause geben. Aber ich möchte nicht, dass sie viel im Kopf haben. Ich möchte, dass ihr Herz zu Jesus zugewandt ist. Das ist mein tiefstes Anliegen. Dass im Grund ihres Herzens sie erkennen, dass Gott der Herr ist. Das heißt reif werden. Diese unglaubliche Gewissheit, da ist ein Gott, der hält durch alles durch. Dann heißt es der, der von Anfang an ist. Nicht der, der sein könnte oder wäre oder so oder mal kommen wird und so, sondern der ist. Das heißt also, ganz am Anfang, soweit wir Menschen zurückdenken können oder fassen können, da ist Gott. Und der ganze Weg, den auch wir durch unser Leben hindurchgehen, auf diesem ganzen Weg ist Gott mit uns. Reife Christen haben das erkannt. Gott ist da. Ob ich ihn jetzt gerade spüre, oder ob es ist, wie wenn eine Wolke die Sonne verdeckt, Gott ist da. Vielleicht denken wir manchmal auch, Gott ist gar nicht so greifbar für uns und wir fühlen uns so wie ein bisschen gelöst und doch weiß der reife Christ, Gott ist da. Es gibt für ihn keine Frage darüber, ob Gott da ist oder keine Frage, ob Gott uns trägt und festhält. Das ist seine feste Gewissheit. Und darum, weil er mit dem Ewigen verbunden ist, darum hat sein Leben eine Tiefe, eine Festigkeit, eine Beständigkeit, eine Qualität, die unbegreiflich schön ist. Und man sieht es manchmal bei älteren Christen, oder wie schön das ist, einfach diese Selbstständigkeit, wie man über Gott spricht, ohne sich irgendwie zu verrenken, weil man einfach weiß, Gott ist da. Reife Christen sind keine junge Hüpfer mehr. Ist ja logisch, oder? Klar. Junge Hüpfer, oder? Ich stelle mir da immer Hasen vor. Hüpfen mal dahin, dann hören sie was Neues. Oh, das ist spannend. Oh, das ist spannend. Das ist spannend. Reife Christen wissen, ja, ich habe schon vieles gesehen. Vieles ist gekommen, vieles ist gegangen. Viele Bücher musste man früher lesen, heute muss man andere lesen. Und es bleibt immer das alte Evangelium. Ganz simpel, immer einfach Jesus Christus gestorben für unsere Sünden. Er verstanden, damit wir ewiges Leben haben. Er nimmt uns hinein in sein Reich, er macht uns zu Brüdern und Schwestern, zu Kinder Gottes. Erfüllt vom Heiligen Geist können wir leben und erkennen Gottes Wege. Das ist seine tiefste Gewissheit. Und diese Gewissheit, und darum habe ich hier einen Amboss gemacht, diese Gewissheit, die entsteht durch die Anfechtung und durch die Kämpfe durch. Ich habe letztes Mal gesagt, eben, dass der starke Christ, er hat den Bösen überwunden. Das ist ja nur die eine Seite. Denn wir alle, die ein bisschen länger schon dabei sind, die wissen, in unserem Leben gibt es großartige Siege, unglaubliche Herrlichkeit, wenn man betet und ein Mensch wird gesund. Oder wenn man dabei sein kann, wie ein junges Küken schlüpft, als ein junger Christ auf die Welt kommt. Unglaubliche Momente. Und dann gibt es auch Kämpfe, die unsere Kräfte übersteigen, auch Situationen, in denen wir unterliegen, in denen wir uns vor uns selbst schämen, am liebsten in die Dunkelheit zurück möchten, nicht mehr im Licht Gottes stehen. Wie kann das sein, dass ich sowas tue? Es gibt Momente, in denen wir uns selbst verachten, Momente, in denen wir uns selbst wunderbar finden, von Gott geliebte Kinder. Und all das kommt zusammen in einem reifen Christen. Durch die Anfechtung, durch die Kämpfe hindurch bewährt sich der Glaube und kriegt so einen tiefen Ton. Wurde an der Retrette gefragt, also wir hatten einen unglaublich krassen Abend bei unserer Retrette an der Gemeindeleitung. Man kann es kaum mit Worten fassen. Wir haben nicht irgendwelche Spiele gemacht, wir haben nicht irgendwelche Dinge besprochen oder so, sondern wir haben am Freitagabend einfach darüber ausgetauscht, warum sind wir eigentlich mit Jesus unterwegs? Was ist eigentlich in unseren Herzen? Was hat uns angestoßen, Christus zu dienen, ihn zu lieben? Ich habe dann gesagt, ja, ganz am Anfang meines Glaubens habe ich unzählige Wunder erlebt. Und dann hat mich dann jemand gefragt, ja, und wie sieht es dann jetzt aus? Und ich habe gedacht, komme ich jetzt ein bisschen in Zugzwang? Dann habe ich haben wir weitergesprochen und ich bin dann nochmals darauf zurückgekommen. Ich brauche noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ich habe für mich selbst genau das festgestellt. Mein Glaube ist nicht mehr so fetzig, so blitzlichtartig, sondern mein Glaube ist jetzt wie ein tiefer Grundton beim Bass. Kannst du mal schnell aufmachen? Also ohne das Schnarren. Es zieht sich einfach durch. Der ist da. Dann wird er wieder angespielt. Der bleibt. Nicht mehr. Und das macht das reife Christsein aus. Diese Festigkeit, diese Gewissheit, diese Treue. Was braucht ein reifer Christ? Ich komme zum zweiten Punkt. Ich habe alle Predigten ziemlich ähnlich systematisch aufgebaut. Was macht er aus? Was braucht er? Was für Herausforderungen gibt es für ihn? Er braucht immer mal wieder Anstöße. Und es gibt vielleicht für ältere Christen, reife Christen, nichts Mühsameres, als wenn ein junger Christ kommt und sagt, komm, wir machen das und das. Komm, wir gehen zusammen auf die Straße und evangelisieren. Komm, wir machen und wir können verändern und jetzt wäre doch das gerade dran. Und so vielfach denkt man dann, ah, das haben wir alles schon probiert. Hat nicht geklappt oder so. Und es gibt eine unglaubliche Schwierigkeit, eine unglaubliche Gefahr für reife Christen. Wir alle, jeder von uns, der sich Jesus Christus verbunden hat, wir alle kommen durch das gleiche Tor zum Glauben, nämlich durch das Tor, dass wir erkennen, dass wir als Menschen vor Gott so nicht genügen, wie wir sind und Gnade brauchen. Und dass aller Ballast hier liegt und wir durch Christus verbunden werden. Und dann sagen wir, Halleluja, ich bin ein begnadigter Mensch. Das ist wunderschön. Und manchmal gibt es Christen, die reifen ungut. Die mutieren zu Pharisäern. Und diese Mutation zu Pharisäern, ich könnte da eine ganze Predigt darüber machen, ich will es nur ein bisschen anzeigen, ganz leicht. Diese Mutation zum Pharisäer, die geschieht dadurch, dass man viel erkannt hat und dann irgendwann hört man auf und gefriert seinen Glauben wie ein, festigt ihn und sagt, das ist jetzt der richtige und wahre Glauben und alles, was links und rechts davon ist, ist gefährlich. Und dann mutiert man zum Pharisäer und denkt, nur so wie ich sehe, so ist es richtig. Und alle anderen liegen falsch. Gibt's ganze Gemeinden, die so funktionieren, aber das ist eigentlich nicht unser Thema, sondern es geht ja um uns selbst. Wir haben alle so leichte Pharisäer-Tendenzen. Das ist richtig und das ist falsch. Das habe ich erkannt und das, der hat's nicht erkannt, dann ist der falsch. Wenn wir großzügig denken, glauben wir, sagen wir vielleicht, ja, der wird's noch erkennen, hoffentlich. Wenn er auf dem richtigen Weg ist. Wisst ihr, ich habe schon Christen getroffen, die mir unglaublich nahe sind. Und ich musste für mich selbst in meinem Herzen sagen, die glauben anders als ich. Wirklich anders. Und ich weiß nicht, wie Gott darüber denkt. Für mich ist es irritierend. Und das ist das, und darum geht es. Und darum brauchen wir immer mal wieder Anstöße. Und wir müssen sie nicht gleich abwehren und gleich sagen, geht nicht, wollen wir nicht, haben wir schon probiert, sondern wir müssen uns anstoßen lassen. Die Gefahr zu verhärten, die Gefahr irgendwo auf einen schrägen Weg zu kommen, der nur für uns stimmt, der ist unglaublich groß, vor allem in Freikirchen, weil wir dann, wenn alle Stricke reißen, oder, dann können wir immer noch eine eigene Gemeinde bauen, die genau so ist, wie ich sie haben möchte. Das Zweite ist, wir brauchen Bodenständigkeit. Und man denkt, ja, das ist ja bei älteren Christen schon gegeben, bei reifen Christen. Ich bin mir nicht immer ganz so sicher. Denn Paulus warnt uns sehr deutlich und er sagt, Erkenntnis bläht auf. Das heißt, je mehr, dass wir verstehen, je reifer, dass wir werden, je größer, dass unser Erfahrungsschatz wird, desto mehr sind wir die, die wissen, gegenüber denen, die unwissend sind. Darum heißt es dann an einer Stelle mal über Mose, einer meiner Lieblingsgottesmänner, er war der demütigste von allen. Weil er nicht seine Gottesbeziehung, seine Erfahrungen immer ins Gewicht legte, wenn es um Streit ging, sondern damit immer zu Gott ging und sagt, schau du, dein Volk, deine Sorge. Es gibt eine weitere etwas weiteres, was der Christ, der reife Christ braucht, das ist die Nähe zu Jesus. Auch ich weiß, das hört sich sehr seltsam an, oder? Wie kann man reifen und sich von Christus entfernen? Ich weiß auch nicht genau, wie es passiert, aber es gibt manchmal im Christsein so wie eine Gewohnheit. Wir können dann unsere Gebete beten, unsere Bibel lesen. Und ja, ich habe immer noch Licht. Unsere Bibel lesen, wie wir es mit den Bäumen machen, sehen wir dann. Wir können immer noch beten, Bibel lesen, wir können immer noch in den Gottesdienst gehen. Wir können alles Christliche immer noch abarbeiten, check, 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 check. Ohne dass unser Herz von Christus berührt ist. Und dann brauchen wir immer wieder diese Nähe zu Christus. Dann brauchen wir immer wieder auch die Gemeinschaft, die uns mitreißt, mitnimmt, mit zu Gott hinführt. Nicht nur im Gottesdienst, sondern auch wenn wir in den Gebetszeiten zusammen sind oder zusammen im Wort Gottes lesen. Immer wieder dieses von außen mitgenommen werden. Wir brauchen immer wieder dieses gestoßen, geschubst, angestoßen werden. Sonst passiert das, was hier in Offenbarung 3,17 beschrieben ist. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Gehen wir vor den ersten Teil, du sagst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Oder so, ich habe es erkannt. Ich weiß. Ich habe schon so lustige Christen getroffen, die setzen dann so ein Lächeln auf und sagen dann so ganz gut, ja, wenn es du da mal auch begriffen hast. Dann denke ich immer, ja, das nützt mir überhaupt nichts. Sag mir doch, was du begriffen hast. Nimm mich an der Hand, führ mich mit. Wenn du so weise und so gescheit bist. Oder andere Christen habe ich schon erlebt, das hat mich unglaublich geschmerzt damals. Die haben damals, als wir in der Jugendgruppe waren, haben sie gesagt, weißt du, wir sind einfach im Glauben viel weiter als die anderen. Und darum müssen wir uns ohne sie treffen. Und da habe ich gedacht, wirklich, wirkliches Weitersein im Glauben heißt, andere wirklich noch näher zu Jesus bringen wollen, nicht? Ihr seid die Schwachen und wir sind die Starken. Einfach so komisch Zeug, diese Nähe zu Jesus, die ist sowas, die Fragiles, dass die sehr schnell zerbricht. Weil Christus unsere Faxen nur bedingt mitmacht. Ich komme zum dritten Teil. Die Herausforderungen oder die Dinge, ist Herausforderungen nicht ganz das richtige Wort, die Dinge, die ich von einem reifen Christen vielleicht, ja, erwarte, was habe ich schon zu erwarten, denkt ihr jetzt. Nein, ich denke, man doch erwarten könnte, oder die, wo ich euch hinführen möchte, ich sag's mal so. Ich möchte gern, dass die Menschen, die wirklich, wirklich weise und erfahren und reif sind, dass die auch einfach ihre Aufgabe wahrnehmen, uns auf Fehler aufmerksam zu machen, die Jünger sind. Denn es gibt so eine Tendenz in unserer Zeit, dass man so sagt, ja, jeder muss seine Fehler selber machen, sonst lernt er nichts. Das kann schon sein. Aber ich glaube, dass Lernen nicht so funktioniert. Ich glaube nicht, dass jeder alle mathematischen Formeln, die schon entdeckt sind, selber wieder entdecken muss. Also, dass man quasi alles Wissen wegnehmen muss und sagt, wir wissen zwar, wir haben zwar Pythagoras schon gehabt, aber finden wir selber raus, wie das funktioniert, da mit diesem Dreieck. Ich glaube, wir kommen weiter und unsere Nachkommen kommen weiter, wenn sie unsere Fehler nicht eins zu eins wiederholen, sondern wir ihnen einfach mal sagen, weißt du, das könnte falsch laufen, wenn du in diese Richtung gehst. Meine Erfahrung sagt mir, dass das nicht gut geht. Natürlich darfst du es probieren, aber eigentlich könntest du auch einen anderen Weg gehen und dann wärst du schon weiter, als ich in deinem Alter war. Das ist ja eigentlich das Ziel von uns Reifen, dass die, die nach uns kommen, besser werden als wir. Nicht, dass sie die gleichen Fehler machen und wir dann lächeln und sagen, ich habe es ja schon gewusst. Also dieses Aufbauende und andere mitnehmen und sagen, komm doch, das würde ich mir wünschen. Dann auch dieses ganz einfache Prüfen. Wenn man große und weise Erfahrungen gemacht hat, dann kann man ja auch prüfen, was in welche Richtung Gott so funktioniert. Denn Gott bleibt ja der gleiche. Prüfen und hinschauen. Und dann gibt es auch hier wieder eine kleine Gefahr, oder? Wir können immer entweder Fürbitter für andere Menschen sein oder wir können ihre Richter sein. Wir können uns immer entscheiden. Wenn wir prüfen oder die Lupe hervornehmen und schauen, in dem Leben passiert was Falsches, dann können wir nachher hingehen und sagen, ja, du bist halt ein elender Wurm, du schaffst es auch nicht. Oder wenn du dir mehr Mühe geben würdest, dann würde es schon klappen. Ich habe mir damals so viel Mühe gegeben. Darum hat es geklappt. Ich habe mal, das ist so was Krasses, hat sich in meine DNA ein, das erzähle ich nachher. Beim nächsten Punkt. Dieses Fürbitter sein oder Richter sein, das sehen wir bei Paulus sehr gut, weil Paulus wusste ja sehr genau, was richtig und was falsch war. Er hatte eine pharisäische Ausbildung, er wurde von Jesus Christus handgepflückt und dann hat er in einer separaten für sich Bibelschule die Schriften studiert und geschnallt, was alles richtig und falsch ist. Und er sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, jetzt kommt's, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Das ist sein Gebet für die Leute, die nach ihm kommen. Das ist sein Gebet für die Leute, die durch ihn zum Glauben gekommen sind. Er möchte, dass sie in Christus wachsen, in der Liebe eingewurzelt sind, stark werden im Glauben. Und dazu ist er auch ein Vorbild geworden und das möchte ich gern euch nahelegen. Werdet ein Vorbild für andere Menschen. Und auch hier, wenn ich das so sage, dann höre ich schon, ja, die Jungen, die wollen das ja gar nicht mehr. Die wollen ja gar keine Vorbilder mehr. Und da denke ich mir manchmal, ja, ist denn unser Glaube überhaupt so knackig, ansprechend und frisch, dass junge Menschen denken, so möchte ich auch mal werden, wenn ich alt bin. Oder ist unser Glaube so blöd, dass man denkt, ja, so, wenn ich Christ werde, dann kann ich die nächsten 50 Jahre mein Leben rauchen, dann ist es langweilig und öde. Wie sieht unser Christsein aus? Ist es noch knackig, frisch? Ist es noch lebendig und stark? Ich glaube, Menschen, die ein lebendiges Christsein, eine Nähe zu Christus leben, die behalten auch eine frische, und das hat keinen Einfluss auf die Falten oder so, oder auf die Haare auf dem Kopf, sondern da geht es wieder um unsere Herzen. Ich hatte mal, und jetzt kommt die Geschichte, ich hatte mal eine Begegnung mit einer Frau in der ersten Gemeinde. Ach, das war eine lustige Frau. Die kam zu mir und die hat zu mir gesagt, war damals knapp 30, würde ich sagen, weißt du, André, ich verstehe, dass du gerne moderne Lieder singst. Aber wir, damals, als ich jung war, wir mussten die Lieder der Leute singen, die alt waren. Darum erwarte ich, dass jetzt diese Lieder gesungen werden, die ich will, weil ich jetzt alt bin. Ich habe ihr dann versucht zu erklären, hast du es denn gut erlebt? Nein. Also müssen die Jungen jetzt auch schlecht erleben. Nein, das tut ihnen gut. Gut, zweiter Versuch. Fährst du dann noch ein Auto aus den 50er Jahren? Heizt du dein Haus noch mit einem Kachelofen? Dein Mann geht in den Wald und holt wie sagt man das auf Hochdeutsch, Bürdeli zusammen und schmeißt in den Ofen, zündet an und wärmt das Haus so. Und du hast da sicher auch noch seinen Ofen daheim, den man einfeuert, einfeuert und dann die Pfanne so reinlässt. Kennt ihr? Wer kennt das noch? Das jetzt kennen gar nicht mehr alle. Gibt es aber auch heute noch, Tiberherz, einfach ein bisschen moderner halt. Sagt, nein, sicher nicht. Ich weiß ja, dass ich wusste ja, was für ein Auto ihr Mann fährt. Und irgendwo habe ich einfach gemerkt, da ist sowas Verbittertes. Da würde ich als junger Mensch auch nicht hingehen und sagen, kann ich mal von deinem Glauben ein bisschen abschneiden? Ja. Denn sowas Zähes brauche ich wirklich. Und darum ist nicht die Frage, wollen die Jungen uns als Vorbilder, sondern sind wir überhaupt geeignet als Vorbilder für junge Menschen? Sind wir überhaupt so reif, dass wir noch nicht faulen und noch nicht stinken, sondern einladend sind für andere Menschen? Ich komme zum Schluss. Es ist ja so, dass wir heute forever young sein wollen. Einfach jung, schön, stark, gut aussehend, dünn, wenn es geht. Ich ziehe gerade meinen Bauch ein, wenn ich das sage. Ja, dass man es auch sieht, oder? Muskulös jetzt als Mann und so. Aber die Realität ist einfach eine andere. Ich habe auch kürzlich eine Fernsehsendung gesehen, da ging es um Schönheitsoperationen, was Frauen und Männer so machen lassen. Manchmal war es lustig. In Luzern und Zürich hat das gespielt, also ich habe dies gesehen, es gibt noch eine mit Türkei und so, aber das habe ich nicht gesehen, da in der Schweiz. Also neu bei uns, Schönheitsoperationen. Und da habe ich gemerkt, es ist so ein starker Wunsch, einfach sein Alter zu konservieren. Immer gleich auszusehen. Und das ist einfach nicht die Realität, denn die Realität ist das. Wir sind jung, wir streben auf, lernen, wachsen, nehmen zu in Weisheit und Erkenntnis, sind stark, können alles tun, alles erreichen und dann langsam geht's runter wieder. Nach der Zeit der Weisheit. Und irgendwann können wir nicht mehr. Ich hatte hier in der Gemeinde einen Mann, der ist zu mir gekommen und hat gesagt, weißt du, André, es ist so schade, ich fühle mich nicht so gut. Denn früher, als ich jung war, da habe ich hier hinten auf dem Rasen, die Hälfte des Rasens war Gemüsebeete, alles aufgeackert, also alles bereit gemacht, damit der Pastor nachher seine Setzlinge in den Boden drücken konnte. Aber ich mag nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Da habe ich ihn auf die Seite genommen und gesagt, weißt du, du musst auch nicht. Es gibt auch eine Zeit als Christ, wo man einfach auch in der Gemeinde ein bisschen zurückstehen kann. Und alles von hinten mit Gebeten, von unten mit Gebeten unterstützen kann. Und man muss nicht mehr immer vorderst dran sein und den ganzen Wagen ziehen. Das gestehe ich euch älteren Geschwister zu. Ich weiß, es hört sich immer so gönnerhaft an. Ich meine das aber nicht so, sondern ich möchte hier wirklich Druck wegnehmen. Wenn man nicht mehr kann und nicht mehr mag, dann muss man nicht so tun, als ob man noch 20 ist. Ich bin so froh, dass wir in einer Gemeinde sind. Ich bin dankbar, dass wir eine Gemeinde sind, wo jung und alt zusammen ist. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich weiß gar nicht, wie alt das Rolf ist. Über 70, gell? Und ich nehme jetzt mal an, Jerome war bei dir in der Sonntagsschule, oder? Oder, ja? Oder? Also, Rolf, Jerome, der Klavier spielt in der Sonntagsschule. Dann haben wir Angela nochmals irgendwo dazwischen. Und dann noch die kleine Noelia, noch ein bisschen kleiner. Und uns zwei alten Kläuse vergessen wir jetzt hier auf der Seite. Und es ist so toll, dass wir unterschiedliche Leute haben, weil wir genau das als Kirche brauchen. Wir brauchen diesen Ausgleich zwischen jung und alt. Nicht nur im Alter, sondern auch im Glauben. Es ist der Tod einer Kirche, wenn keine Menschen mehr zum Glauben kommen. weil wir da nur noch in unserem eigenen Saft uns drehen, so wie ein Braten am Sonntag. Der wird dann schon mal gar, aber das ist einfach das Ziel. Ich hoffe, gerade wenn du ein älterer, reifer Christ bist, dann kannst du dich auch mit dem, wie soll ich sagen, anfreunden, dass du vergehst und dass andere deinen Platz einnehmen werden. Und vielleicht ist es dann manchmal einfach Zeit, einen Schritt auf die Seite zu machen und einzuladen, komm, der Platz ist bereit. Und ich unterstütze dich gerne, aber jetzt darfst du. Diese Großherzigkeit, die wünsche ich mir für uns als Kinder. Amen.